Breitband-Topic.
Die Zeiten, dass Fahrzeuge allein von klassischen Autoherstellern produziert werden, könnten bald vorbei sein. Denn Internetunternehmen drängen zunehmend in diesen Markt und können sich auch ganz gut vorstellen, das Ganze komplett zu übernehmen.
Ja, Connected Car ist der Begriff, der für den Trend steht, dass Autos und Internet miteinander verschmelzen. Wohin das führen kann und was das für Auto und für uns als Fahrer bedeutet, darüber reden wir gleich. Zunächst erklärt uns Florian Regensburger aber erst einmal, was heute schon im vernetzten Auto möglich ist.
Rechts abbiegen und weiter auf Wartungsallee.
Musik vom Smartphone tönt aus den Boxen, die Navi-App läuft im Radiodisplay, der Bordcomputer liest Mails vor. Das Internet ist im Auto angekommen. Google und Apple konkurrieren um Hersteller, die ihre Autos mit den Connected Car-Systemen Android Auto oder Apple CarPlay ausstatten.
Der Bildschirm, die Bedienelemente, das ist alles noch im Auto integriert, aber die eigentlichen Apps laufen auf dem Smartphone und sind im Auto zu sehen und zu bedienen,
sagt Axel Kossel von der Computerzeitschrift CT. Ähnlich funktionieren Systeme wie Mirrorlink, MySpin oder IntelliLink. Ihr Fortbestand scheint allerdings ungewiss. Nach dem Willen von unter anderem Google soll das Auto bald noch weit mehr können als Smartphone-Apps ausführen. Autonomes Fahren heißt die Idee, die Google mit der Vorstellung selbstfahrender Autos in diesem Jahr schon sehr plastisch wirken ließ. Schon heute übernehmen Spurassistent und Abstandsregler zeitweise Lenkrad, Gaspedal und Bremse. Nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft ist Falk Langer vom Fraunhofer-Institut überzeugt.
Wo geht's hin demnächst? Das ist hochautonomes Fahren. Das ist Car-to-X-Kommunikation. Also das Fahrzeug spricht zu seiner Umwelt, zu anderen Fahrzeugen.
So kann ein Auto nachfolgende Fahrzeuge vor einer Vollbremsung warnen, damit die ebenfalls bremsen, schneller als ihre Fahrer reagieren könnten. Derart selbstständige Autos bergen aber auch Gefahren, wie Thomas Köhler, Autor des Buches »Die digitale Transformation des Automobils« erklärt.
Die große Befürchtung ist natürlich, dass es irgendwann gelingt, sozusagen Hacker ein Fahrzeug unter Kontrolle zu bekommen oder gleich mehrere.
Risiken bergen auch die Daten, die Autos sammeln, zum Beispiel über unseren Fahrstil. Und wer mit Google Maps navigiert, kann beobachten, wie über eine Big Data-Analyse der Positionsdaten von Smartphone-Nutzern in der Google Cloud Staus identifiziert werden. Betroffene Straßen erscheinen in Rot mit beeindruckender Genauigkeit. Nicht nur die Daten werden also mehr, sondern auch die Zahl derer, die Zugriff darauf haben. Mit unabschätzbaren Folgen, warnt Thomas Köhler.
Zugriff auf die Daten können zum Beispiel die Autohersteller nehmen, um etwa Garantieansprüche abzuwehren. So wie es beim Nissan GT-R Sportwagen bereits passiert ist.
Das Internet ist im Auto angekommen. Wie weit wollen wir es ans Steuer lassen?
Ja, und diese Frage wollen wir besprechen mit Paul Balzer. Er ist Fahrzeugingenieur und Doktorand in der Algorithmenentwicklung und Fahrzeugumfeldsensorik an der TU Dresden.
Und einen Eindruck haben wir im Gespräch mit ihm auf jeden Fall schon erhalten. Es ist ein Mann, der sich schon jetzt darauf freut, eines Tages mit dem selbstfahrenden Auto selbst unterwegs sein zu können.
Ja, zuerst aber sind wir mit ihm in der Gegenwart gestartet, denn schon heute sind ja Autos fahrende Rechner, die jede Menge Daten sammeln, und wir wollten von Paul Balzer wissen, welche Daten dabei anfallen und wie diese Daten überhaupt gesammelt werden.
Also ein Auto hat sehr viele Sensoren. Zum einen Sensoren, die den Betrieb des Fahrzeugs sicherstellen, also vom Bremsdruck über die Geschwindigkeit, mit dem man das Bremspedal oder Gaspedal betätigt. Dann die Sensoren, die den Innenraum erfassen, Temperatur und so weiter. Und jetzt in den neuen Modellen natürlich auch die Umfeldsensorik, die also die Umgebung vom Auto erfasst. Radar, Kameras, einige haben sogar LiDAR-Sensoren eingebaut, also Laserscanner könnte man noch sagen.
Und ist es so, dass die Dinge, die ich im Auto tue, auch aufgezeichnet werden? Also Schalter, die ich betätige, wie ich fahre, wie schnell ich fahre, welcher Gang etc.?
Was heißt aufgezeichnet? Also letztlich kommuniziert das Auto mit einem Datenbus und jedes Steuergerät in dem Auto weiß jederzeit, was alle anderen machen oder wie der Status von den Sensoren ist. Das heißt, das Auto zeichnet es und verarbeitet es natürlich. Ob es in einem dauerhaften Speicher abgelegt wird und dann weiterverwendet, das ist das Geheimnis der Fahrzeughersteller.
Welche Erkenntnisse werden denn aus diesen Daten gewonnen? Also wird auch erhoben, ob ich aus Sicht des Systems ein guter Fahrer bin, eine gute Fahrerin bin, und was würde das ausmachen?
Da kann man mal mit einem Zitat vom Ford-Marketing-Chef antworten, der jetzt auf der CES in Las Vegas wortwörtlich gesagt hat: Wir wissen, wer das Gesetz bricht, wir wissen, wann du es tust und übrigens werden wir diese Daten niemandem geben. Der hat danach natürlich ganz schön zurückgerudert und meinte das natürlich alles nicht so. Es ist aber so ein, will ich mal sagen, leichtes Indiz dafür, dass natürlich der Automobilhersteller an der Quelle sitzt. Er hat das Auto gebaut, er weiß genau, was da drauf vor sich geht und ob er jetzt dort einen Klassifikationsalgorithmus auf dem Auto laufen lässt, was der Firmenzentrale meldet, ob das nun ein guter oder ein schlechter Fahrer ist, das werden Sie von niemandem erfahren, also von mir auch nicht.
Aber
also
was wäre denn denkbar? Was könnte man sich vorstellen?
Denkbar oder vorzustellen ist zum Beispiel, das haben Sie in jedem LKW, also jeder Spediteur zum Beispiel hat bei MAN oder Daimler irgendwas ein Internetsystem, wo er die Art, wie der Fahrer fährt, also welchen Verbrauch der LKW hat, wie schnell der fährt, wo der gerade ist und so weiter, einsehen kann. Und die sind natürlich angehalten, dass der Fahrer die Geschwindigkeit nicht übertritt, weil die Spedition muss ja dafür dann letztendlich die Strafen zahlen und Spritverbrauch müssen die natürlich auch zahlen. Und deswegen sind die Ersten, die dort die Daten sich anschauen und sagen, du hast zu viel verbraucht, fahre ruhiger.
Gibt es auch weitere Begehrlichkeiten? Also man könnte sich vorstellen, Versicherung oder der Staat vielleicht sogar.
Ja, das Thema ist ja nun gerade ganz aktuell über die Versicherungstarife Pay As You Drive. Und As You Drive heißt ja dann praktisch, wie man fährt, also wie gut oder schlecht man fährt. Das ist natürlich immer eine Medaille mit zwei Seiten, das muss man ganz klar so sagen.
Sie arbeiten an Algorithmen, die entscheiden sollen, ob jemand ein guter oder schlechter Fahrer ist. Wie funktionieren die denn und was messen die und wonach, was ist dann das Erfolgskriterium für einen guten Fahrer?
Da ist genau sozusagen in der Frage schon die Gegenfrage, nämlich der gute Fahrer. Wie ist jetzt die Definition von gut? Ein Spediteur zum Beispiel hat das Problem, dass die Vorderreifen von seinen Transportern sehr abgefahren sind. Und er möchte gerne von dem Algorithmus bewertet haben, welcher Fahrer zu schnell um die Kurven fährt, eben weil dadurch die Reifen so abgenutzt sind. Für den ist der gute Fahrer der, der mit wenig Querbeschleunigung um Kurven fährt. Das kriegt man mit Algorithmen sehr gut raus. Da kann man also dann irgendwelche Scores vergeben oder so. Die ganzheitliche Betrachtung, worauf die Frage anspielte, ein guter Fahrer, da kommen die Algorithmen ganz schnell an ihre Grenzen, weil es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also heutzutage, bis jetzt zum Beispiel die Versicherungstarife, die wir vorhin angesprochen haben, Pay-as-you-drive und so weiter, da sind kleine Kistchen eingebaut ins Auto, die messen zum Beispiel die Beschleunigung und die Position und die Geschwindigkeit, die man fährt. Und da wird dann einfach pauschal gesagt, okay, wer jetzt zu stark beschleunigt, der kriegt einen Punktabzug und wer zu viele Punktabzüge kriegt, der bekommt eben den Rabatt nicht. Da bin ich skeptisch. Weil in jeder Fahrschule lernt man ja Bremsschlag. Also wenn irgendein Risiko ist, eine Vollbremsung, das ist ja die hohe Kunst, wenn man sich erschrickt, noch eine Vollbremsung hinzubekommen. Die meisten Leute bremsen nicht stark genug, deswegen gibt es Bremsassistenten. Jedenfalls der, der das kann und eine Vollbremsung macht, der würde ja dadurch einen Punktabzug bekommen. Der würde ja als schlechter Fahrer in diesem Kontext bewertet werden. Halte ich nicht für so sinnvoll. Wer meiner Meinung nach es sehr gut bewerten könnte, ist das Auto selber. Also der Automobilhersteller könnte das meiner Meinung nach gut bewerten. Denn er hat ja alle Sensorinformationen vom Auto. Er hat also den Abstand zum Vordermann, ist ja sehr wichtig. Er hat zum Beispiel die Blickrichtung. Es wird ja jetzt über Müdigkeitsassistenten, wird ja auch geschaut, ob der Fahrer aufmerksam ist oder nicht. Und so weiter und so fort. Also der Automobilhersteller könnte das ganz gut bewerten. Aber der verdient sein Geld mit dem Verkauf der Autos. Und was der nicht lesen will, ist, dass irgendeine Zeitung titelt, Hersteller XY verkauft persönliche Daten aus dem Innenraum an Versicherungsgesellschaft Z. Und deswegen werden die das auf keinen Fall machen. Und dann wird es eben schwer, wenn man extra Hardware einbauen möchte oder muss, wird es eben schwer, dieses gesamtheitliche Bild von ich bin ein guter Fahrer durch Algorithmen abzubilden. Einzelne Fragestellungen kann man ganz gut machen. Die gesamtheitliche Aussage ist relativ kompliziert.
Neben dieser Datensammlung gibt es ja auch digitale Helfer, die dem Fahrer das Fahren erleichtern. Also ich kenne zum Beispiel hier Einparkhilfe oder Autopilot oder ABS-System. Was für Systeme bieten denn Autos heute schon noch an?
Ja, also ich freue mich, dass ich jetzt in diesem Jahrzehnt oder in der Zeit jetzt Fahrzeugingenieur bin, weil ich finde, so spannend war es eigentlich noch nie. Die Autos können heutzutage teilautonom fahren. Also die neuen Modelle von den Premium-Herstellern, die können fast alle jetzt teilautonom fahren. Das heißt, sie können zum Beispiel, wenn sie auf der Autobahn im Stau stehen oder so, können sie das Auto einfach Stop and Go machen lassen. Das ist ja schon mal herrlich, weil gerade das nervt ja, die Aufmerksamkeit sinkt und man schaut aufs Handy, aufs Radio, was weiß ich, und auf einmal rollt man da drauf. Die Assistenzsysteme können selbstständig einparken, also sowohl längs als auch quer einparken. Das hilft vielen Leuten bestimmt auch. Sie haben einen automatischen Abstandstempomaten, also der hält den Sicherheitsabstand ein und hat natürlich nicht die Reaktionszeit wie Sie als Mensch. Das ist ja vergleichsweise lang, braucht der Mensch, um zu reagieren, wenn der Vordermann bremst. Das Problem hat das Auto nicht. Das kann über den Radar, der vorne verbaut ist, messen, wie schnell das Auto vor einem ist und welchen Abstand man hat. Und wenn der Vordermann auf die Bremse tritt, macht es das Auto direkt nach. Und damit kommt nicht dieser Geschwindigkeitsunterschied zustande. Und das hilft einfach mal, die Einschlagenergie, die man dann im Zweifel hat, maßgeblich zu reduzieren. Also das sind meiner Meinung nach sehr wichtige Assistenzsysteme.
Wer hat denn da letztendlich die letzte Entscheidung, das letzte Wort, wenn System und Fahrerentscheidung miteinander kollidieren?
Also charakteristisch für einen Unfall ist ja, das geht so schnell, dass der Mensch das gar nicht verarbeiten kann so schnell. Sonst würde es ja den Unfall nicht geben, das ist ja klar. Es gibt dann Systeme wie zum Beispiel das elektronische Stabilitätsprogramm. Da wird nicht der Mensch gefragt, ob das Rad jetzt abbremsen soll. Das Rad bremst einfach, rettet die Situation, man kann weiterfahren. Und alle freuen sich, auch wenn der Fahrer das natürlich nicht zugeben will dann später. Aber das Assistenzsystem hat den Menschen überstimmt und hat geholfen, den Unfall zu verhindern. Es gibt aber immer, auch beim ESP in vielen Modellen, einen Knopf, wo man das ausschalten kann. Und auch bei dem Abstandstempomaten und so weiter und so fort kann der Fahrer aufs Gaspedal drücken und auffahren, wenn er das möchte. Also gegen das Auto gegenfahren, das kann er machen. Ist nicht so clever.
Schauen wir doch mal in die Zukunft. Die Zukunft ist ja das selbstfahrende Auto. Wir kennen zum Beispiel Feldversuche von Google Car. Wie weit ist denn die Entwicklung heute und wann kommt tatsächlich das selbstfahrende Auto für uns?
Selbstfahrende Autos, also vollautonom fahrende Fahrzeuge gab es, da habe ich noch mit Förmchen im Sandkasten gespielt. Die sind aber unter ganz bestimmten Bedingungen, also ein abgesperrtes Gelände mit weißen Randstreifen, kein Mensch läuft dort rum und so weiter gefahren. Das ist kompliziert, okay, aber das Problem ist gelöst, schon viele Jahre. Was jetzt sozusagen die Aufgabe ist, ist jedes mögliche Szenario vorher abzudecken. Wenn Sie Software entwickeln, zum Beispiel eine Datenbanksoftware, da können Sie vorher sagen, die Variable, die da reinkommt, das darf kein Buchstabe sein. Das definieren Sie einfach so. Wenn Sie einen Algorithmus für ein Assistenzsystem entwickeln, dann können Sie nicht definieren, es darf kein Kind hinter dem Bus vorgelaufen kommen. Das kann passieren. Und die große Herausforderung ist eben, dass möglichst alle Fälle, die auftreten können im realen Straßenverkehr, auch erkannt werden, korrekt erkannt werden. Dass die Gesellschaft würde es dem Auto nicht verzeihen. Also das ist ein ganz riesen Unterschied, ob eine Waschmaschine abstürzt oder ob bei Amazon, nachdem sie einen Kühlschrank gekauft haben, ihnen nochmal ein Kühlschrank vorgeschlagen wird. Was keinen Sinn macht algorithmisch, weil man kauft nicht zwei Kühlschränke ineinander. Aber ein Algorithmus, der so schlecht ist in einem Auto, dass das Auto einen Fehler machen würde, das verzeiht ihnen niemand. Und dann geht es sofort durch die Presse und es würde dann zu so einem richtigen Hass gegen die autonomen Fahrzeuge führen. Und deswegen sind die Automobilhersteller, wenn man sich dort umhört oder so, die machen lieber Schritt für Schritt ganz langsam, aber dafür funktioniert es dann auch. Denn ein Auto, was abstürzt, ich kenne niemanden, der sagt, mein Auto ist abgestürzt.
Okay, also es ist zumindest theoretisch denkbar, dass Autos hellsichtig sind, könnte man sagen. Also dass sie zumindest so viel und so schnell erkennen können, dass ein Unfall verhinderbar wäre. Jetzt gibt es aber Probleme, philosophische Probleme, die ein Auto klären müsste, wo viele Philosophen schon verzweifelt sind, nämlich diese klassischen Situationen, das Auto hat dann nur noch die Wahl, ich überfahre entweder das eine Kind, wenn ich weiter geradeaus fahre, oder die beiden Omas, wenn ich ausweiche. Es muss also eine ethische Entscheidung getroffen werden, die ein Mensch nicht mal treffen kann. Wie wird daran gearbeitet, an diesem Problem?
Also aktuell wird daran gar nicht gearbeitet. Das ist eine theoretische Fragestellung von Roboterethikern, die sich jetzt schon viele Jahre, bevor das Thema aktuell wird, darüber Gedanken machen. Da programmiert keiner Funktionen rein, die in einer Kindergartengruppe ausweichen und dafür lieber in ein Auto fahren, was am Straßenrand geparkt ist. Es wird derzeit nur geguckt, frei oder nicht frei. Und wenn nicht frei, dann maximale Vollbremsung. Alle Energie rausnehmen. Es sind 10 km/h weniger, ist mehr als genug in vielen Fällen für die Unfallfolgenschwere.
Es geht also schon ziemlich viel im Connected Car, aber die ethischen Fragen sind noch völlig offen, sagt Paul Balzer, Fahrzeugingenieur und Doktorand in der Algorithmenentwicklung an der TU Dresden. Vielen Dank für dieses Gespräch.
So, Markus. Jetzt muss ich dich fragen, nach deinem Erfahrungsschatz, selbstfahrendes Auto gibt es ja noch nicht so richtig, aber schon so halb, hast du schon Erfahrungen damit gemacht?
Ich habe also eine seltsame Begegnung der dritten Art gehabt, nämlich einen Müdigkeitswarnassistenten, der mich halt tatsächlich gewarnt hat, ich sei jetzt müde, dann kommt so ein Kaffeetassen-Icon, aber ich war gar nicht müde, also nicht nur aus Selbsttäuschung, sondern ich war wirklich nicht müde. Und was ich halt immer wieder frappierend finde, ist Navigationssysteme auf dem Smartphone und Navigationssysteme, die im Auto direkt eingebaut sind und der technische Unterschied, der so ein halbes Jahrhundert irgendwie beträgt.
Da kommen wir jetzt ja gleich dazu, aber was hast du denn gemacht, als diese Müdigkeitsanzeige kam?
Ich habe es ignoriert, weil ich war wirklich nicht müde. Man fühlt sich dann so ein bisschen, als ob die Eltern so mahnen. Ja? Du bist doch müde. Nein, bin ich nicht. Dann bin ich weitergefahren. Ja, wie so oft bei technischer Entwicklung gibt es halt auch im Auto da große Gegensätze. Ja. Einerseits nehmen uns intelligente Systeme Dinge ab oder versuchen es zumindest, Spurassistent, Einparkhilfen oder Tempomat. Und wenn man sich aber, wie gesagt, diese Infotainment-Systeme, also die Computer im Auto anschaut, die man auch bedienen können soll, das ist dann doch irgendwie offenbar vorbei.
Ja, ja, gerade der Smartphone-User hat dann manchmal das Gefühl, 10 Jahre in der Zeitmaschine zurückgereist zu sein, wenn er im Auto fährt. Unsere Kollegin Theresa Sickert hat sich gefragt, warum das so ist und sich deshalb auf die Suche gemacht nach den Gründen dafür, warum die Bedienung eines Smartphones so viel besser funktioniert als die von Multimedia-Systemen im Auto.
Der dunkle Lack glänzt elegant in der Berliner Mittagssonne. Die Volkswagen-Oberklasse-Limousine von Netzexperte Sascha Lobo hält vor der Volksbühne in Berlin-Mitte. Draußen ist es heiß. Im Auto sind selbst die dunklen Ledersitze durch die Klimaanlage angenehm kühl. Das hölzerne Armaturenbrett schimmert in der Sonne. Bei so gediegener Hardware gibt es auch ganz bestimmt ganz raffinierte Software in dieser Luxuskarosse. Sascha Lobo schaltet über die Sprachsteuerung die Navigation ein.
Navi an.
Namen wählen. Bitte nennen Sie den Namen, den Sie wählen möchten.
Vielleicht muss ich das anders formulieren und sage mal. Navi einschalten. Es passiert genau nichts. Und wenn ich Glück habe. Navi ein.
Meinten Sie Nadine?
Wieder falsch. Dabei ist der 60.000-Euro-Schlitten vom letzten Jahr. Dagegen reagieren Apple Siri oder die Android-Sprachsteuerung zuverlässig auch ohne fest vorgegebene Sprachregeln. Der User Experience Designer Dr. Michael Mischke hat lange in der Automobilbranche gearbeitet. Er erklärt die unterschiedlichen Standards so: Die Milliarden, die in die Entwicklung eines Autos gesteckt werden, amortisieren sich nur dann, wenn ein Modell möglichst lange verkauft wird.
Und das heißt, dass jetzt ein Golf zum Beispiel alle 6, 7, 8 Jahre abgelöst wird. Und wenn man jetzt gerade kauft man einen Golf, der ist 2 Jahre alt, aber wenn man vor 2 Jahren einen Golf gekauft hat, dann ist der halt 6, 7 Jahre alt. Und dann kann ein System drin sein, was 3 Jahre davor entwickelt wurde.
Bei Kunden wie Sascha Lobo entsteht der Eindruck, dass sich die Entwickler der großen Autokonzerne ganz offensichtlich keine Gedanken um die Benutzbarkeit der Software machen.
Das, worüber Apple und Google den ganzen Tag mit vielen 100, wenn nicht 1000 Leuten nachdenken, das ist bei VW offenbar eine völlig irrelevante kleine Abteilung, die sich noch überhaupt nicht mit dem gesamten Markt auseinandergesetzt hat.
In der Tat sind die User Experience Abteilungen der Automobilkonzerne deutlich kleiner als die von Apple oder Google. Dass sich die Infotainment-Systeme im Auto weniger intuitiv bedienen lassen, hat aber auch andere Gründe. Sie dürfen den Nutzer nicht, wie beim Smartphone gewünscht, in ihren Bann ziehen. Der Fokus muss auf dem Fahren liegen. Aufgaben wie ein Ziel im Navi eingeben müssen jederzeit unterbrechbar sein und dürfen insgesamt nicht länger als 20 Sekunden ablenken. Sonst haftet der Fahrzeughersteller bei Unfällen. Deshalb, erklärt Dr. Michael Mischke, sind moderne Bedienelemente wie Touchscreens schwer zu integrieren.
Bei Touchscreens, und das kennen alle von Telefonen, wenn sie damit zoomen, das erfordert ein konstantes Reagieren auf das, was man sieht. Also einen Knopf drücken kann man machen und dann kann man 5 Minuten später kontrollieren, ob das passiert ist, was man machen wollte. Und deswegen gibt es ganz viele Bedienelemente, die diskret sind. Drehsteller, Taster, Schieber.
Diese Bedienelemente sind vor allem der älteren Kundengeneration vertraut. Die mögen die festen Regeln, die festen Knöpfe mit ihrem festen Platz auf dem Armaturenbrett. Der typische Neuwagenkäufer ist kein Early Adopter wie Sascha Lobo, sagt Dr. Michael Mischke.
Das sind Leute, die sich mühsam an ein Smartphone gewöhnt haben, die, wenn überhaupt, das genau so haben wollen, aber auch nicht leicht auf ein anderes Operating-System umsteigen könnten und die vor allem die meisten Features gar nicht nutzen. Die wollen weiterhin ein Radio mit Stationstasten und die wollen ein Navigation. Navigationsgerät, was nur eine Adresse und eine Hausnummer aufnimmt.
Vielleicht ist genau das ein Grund dafür, dass immer weniger Neuwagen von jungen Menschen gekauft werden. Es entspricht einfach nicht ihrem intuitiven Bedienkonzept und ihrer Vorstellung von moderner Technologie. Das muss auch die Automobilbranche verstehen. Dabei geht es nicht nur um eine intuitive Bedienung, sondern auch darum, dass eine smarte Software lernt und versteht, was der Fahrer als nächstes tun möchte. Hier sieht Dr. Michael Mischke die Autohersteller im Vorteil gegenüber Google und Apple.
Weil es sind Daten in Autos verfügbar über den Menschen, die man als Telefonnutzer eigentlich nur hat, wenn man zusätzlich auch noch ein Armband trägt, was Puls überträgt und Hautleitwert.
Diese These gilt allerdings nur für das finanzstarke Premium-Segment. Klein- und Mittelklasse-Fahrzeuge werden auf die Entwicklungen von Apple und Google angewiesen sein, um Schritt halten zu können. Sonst gilt auch weiterhin der Rant von Sascha Lobo.
Und das ist das Gegenteil von der Art und Weise, wie Technologie heute im Alltag verwendet werden sollte.
Theresa Sickert über die User Experience im modernen Auto, die manchmal gar nicht so gut ist.
Ja, und jetzt Musik aus Kaiserslautern von Red Circles. Die kommen von der dortigen jungen katholischen Gemeinde und machen einfach gute Rockmusik.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese.
Hallo ihr beiden.
Wir haben hier bei Breitband ja schon öfter über die Pläne von Behörden und Diensten berichtet, die Informationen aus sozialen Netzwerken hier in Deutschland auswerten zu wollen.
Und in dieser Woche hat die Bundesregierung konkret zu Maßnahmen Stellung bezogen. Wie kam es denn da überhaupt dazu? Was ist geplant?
Ja, das Innenministerium hat auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten André Hunko von der Linken geantwortet. In dem Papier steht, dass die Bundeswehr mit dem Fraunhofer-Institut zusammen austüfteln will, wie man die öffentlichen Postings der deutschen Nutzer bei Facebook und Co. am besten analysiert. Im Ausland machen das die deutschen Soldaten laut Innenministerium jetzt schon. In Einsatz- und Interessensgebieten will man so rausfinden, wie die Bevölkerung dort tickt. Hierzu benutzt man Software, die in der zivilen Wirtschaft üblich und für jedermann käuflich sei. Überhaupt wäre die Auswertung dieser Daten doch kein Problem, da sich die Postings in den sozialen Netzwerken ja nun mal jeder angucken könnte. Über die Arbeit des BND gibt es in dem Dokument auch interessante Aussagen. Der Geheimdienst erfasse bei seiner Echtzeitanalyse von Streaming-Daten Tendenzen, Trends und Auffälligkeiten. Diese seien aber nicht auf einzelne Personen bezogen. Dazu passt eine Recherche der Süddeutschen Zeitung. Das Blatt berichtete in dieser Woche, dass der BND die Anschaffung einer neuen Datenbank prüfe. Mit der schnellen Speichertechnik könnten riesige Datenmengen systematisch ausgewertet werden. Diese Live-Überwachung des Internets will sich der BND wohl 300 Millionen Euro kosten lassen.
Die Dienste wühlen sich also durch das geistige Eigentum der Internetgemeinde, so könnte man es zumindest formulieren, um eine geschickte Überleitung zu deiner nächsten Meldung zu schaffen.
Da geht es um Urheberrechte und die EU-Politik hat etwas Ungewöhnliches gemacht, nämlich Menschen befragt, die in Europa. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, die EU-Kommission will das europäische Urheberrecht reformieren. Das ist ja noch nicht so ganz im digitalen Zeitalter angekommen. Deshalb war jeder aufgerufen, über das Netz seine Änderungswünsche kundzutun. Fast 11.000 haben mitgemacht. Für das Portal Netzpolitik.org hat Leonard Dobusch die Ergebnisse der Befragung ausgewertet und macht dabei zwei Lager aus. Einmal die Konsumenten, also die Nutzer von Inhalten im Internet, und auf der anderen Seite die Anbieter und Urheber.
Die Nutzer sind sehr unzufrieden mit der derzeitigen Situation, haben in allen Bereichen Probleme angemeldet und wünschen sich eine Reform. Auf der anderen Seite die Produzenten, die Verlage und die Kunstschaffenden sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Urheberrecht und würden sich eigentlich am liebsten wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist.
Das heißt, die Urheber möchten sich ihre Rechte möglichst wenig einschränken lassen, während Konsumenten beklagen, dass sie keinen grenzüberschreitenden Zugang zu Inhalten im Internet haben. Außerdem wird eine große Rechtsunsicherheit kritisiert. Viele haben sich beschwert, dass es zu viele unterschiedliche Regelungen gibt, was man mit Inhalten aus dem Netz anstellen darf und was eben nicht. Damit das Urheberrecht jetzt europaweit angeglichen wird, sei eins erforderlich, so Leonard Dobusch.
Ob die große Mehrheit der Betroffenen, und das sind die Endnutzerinnen und Endnutzer, dann auch wirklich dieses Thema so wichtig finden, dass sie sich dafür politisch engagieren und Druck ausüben auf zum Beispiel EU-Parlamentarier.
Das komplette Interview mit Leonard Dobusch und einen Link zu seiner ausführlichen Auswertung der Urheberrechtskonsultation gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und ganz zum Schluss noch ein ganz frisches Gericht aus der heißen Gerüchteküche. Google hat mal wieder eingekauft, angeblich den Livestreaming-Dienst Twitch.
Ja, auf Twitch kann man ja anderen live beim Zocken zuschauen. Es ist auch schon länger gemunkelt worden, dass Google an dem Portal schwer interessiert ist. Kein Wunder, Übertragungen von großen Computerspielduellen könnten ja mal die Events der Zukunft sein. Schon jetzt sind sehr viele im Netz gerne dabei, wenn andere sich durch virtuelle Welten kämpfen. Die Seite VentureBeat berichtet nun, dass Google tatsächlich zugeschlagen habe. Angeblich hat der Konzern Twitch zum Schnäppchenpreis von 1 Milliarde Dollar geschluckt. Eine Bestätigung der beiden Unternehmen gibt es aber noch nicht.
Vielen Dank, Tim Wiese, für diese Meldungen. Alle Links dazu gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de und dort finden Sie auch die nächste Netzmusik zum Download, die aus dem italienischen Perugia kommt. Und auch wenn es sich nach den 60ern anhört, Old Digger von The Mighties ist ganz aktueller Rock'n'Roll. You gotta talk to your best when you talk, and it's a walk, long way down when you walk, and you don't know how it feels, it's the second you are out. I wanna tell you how it feels when you're loving itching around, because you know. We'll be right back.
Besprechung.
Sie sind unbestritten Fluch und Segen des Internets, zugleich die Kommentare. Einerseits sind die Kommentarspalten von Seiten YouTube oder beim Nachrichtendienst heise.de berüchtigt dafür, dass es dort eigentlich nur Geschimpfe, Wutreden und ungares, aber umso vehementer vorgetragenes Halbwissen.
Das stimmt doch überhaupt nicht, ja, genau. Könnte man sagen. Andererseits ist auch klar, Nutzerkommentare können ein großer Gewinn sein, weil sie Ort interessanter Diskussionen sein können, weit darüber hinaus, was ein Autor im ursprünglichen Artikel liefern kann.
Ja, was also tun? Darüber, wie man Kommentare in Zukunft besser gestalten könnte, hat sich Stefan Plöchinger in seinem privaten Blog ausführlich Gedanken gemacht. Plöchinger ist Chefredakteur des Online-Angebots süddeutsche.de.
Ein Fachmann also, der das Problem aus nächster Nähe kennt und den wir deswegen interviewt haben. Unsere erste Frage: Was ist denn derzeit das dringendste Problem bei Kommentaren?
Wir merken spätestens seit der Ukraine- und Russland-Krise, dass wir ganz große Probleme im Argumentationsniveau und in der Debattenkultur auf allen Nachrichtenseiten haben. Ich weiß gar nicht mal, ob das auf Deutschland beschränkt ist. Also die Art und Weise, wie schematisch und zugespitzt, pointiert, frei von einem ernsthaften Interesse an Auseinandersetzung, sondern sehr stark mit Klischees vorgegangen wird und mit Gerüchten, Halbwahrheiten gespielt wird, Misstrauen gesät wird. Das ist extrem auffällig, finde ich. Und je politischer und umstrittener das Thema ist, umso extremer vergiftet ist die Diskussionskultur. Was im Gaza-Krieg tatsächlich dazu geführt hat, dass wir die Diskussionsforen unter allen Gaza-Artikeln deaktiviert haben, weil wir es nicht mehr geschafft haben, das sauber zu moderieren, weil kaum ein sachliches Argument irgendwie noch in der Flut von unsachlichen Beschuldigungen, Beleidigungen, Pöbeleien und Attacken durchgekommen ist.
Trotzdem, das kann man im Artikel nehmen, mögen Sie Kommentare und halten Sie für eine gute Idee und haben auch ein paar Vorschläge, wie man dieses Problem vielleicht in den Griff bekommen könnte. Welche sind das?
Also ich glaube, alle Nachrichtenseiten machen es sich viel zu leicht, wenn sie einfach sagen, sie können bei uns jeden Text irgendwie was dazu schreiben. Das ist so eine Einladung, als würde ich jemanden einfach Megafon unter jeden Artikel hinhalten und der darf dann einfach mal irgendwas sagen. Es ist nicht sehr substanziell. Also selbst wenn es nicht bösartig ist, fehlt mir oft die Substanz. Und ich glaube, es liegt ein großer Wert darin, sich mal klarzumachen, warum man das eigentlich alles macht. Wenn man sagt, man will Leserdialog führen, dann kann man das auf sehr viele verschiedene Weisen machen. Und wir haben vor 2 Wochen eine große Crowdsourcing-Aktion hier in München gestartet, wo wir den Leuten gesagt haben, hier ist eine Karte von München, klick da drauf, sag, wo hast du als Radfahrer, als Mopedfahrer, als Fußgänger Probleme? Wo sind gefährliche Stellen in München? Schreib uns das. Da ist eine Karte entstanden, wo irgendwie weit mehr als 4000 Leute mitgemacht haben, mit extrem konstruktiven Beiträgen, worauf wir nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel Berichterstattung gebaut haben und wo aus den Leserbeiträgen dann tatsächlich auch was wird. Das ist Dialog auf eine ganz andere Form. Also wir reden mit den Leuten und es kommt richtig was rum und es kommen nicht nur Geschichten rum, sondern es verbessert sich dann auch noch an manchen Stellen im Zweifel was. Also sowas ist, glaube ich, ein vollkommen ungenutztes Spielfeld. Und mit solchen Methoden ein bisschen weiterzudenken und sich neue Methoden auszudenken, ist, glaube ich, irgendwie eine ganz wesentliche Herausforderung. Was bei uns für den August bevorsteht, ist, dass wir tatsächlich sagen, okay, wir werden uns am Tag auf 2, 3, 4 große Diskussionsthemen konzentrieren. Da werden wir Diskussionen anbieten, also ein Modell, wie es die New York Times nicht ganz so reduziert, aber im Kern eben auch macht, nämlich zu sagen, du kannst nicht jeden Text diskutieren, sondern du kannst einzelne ausgewählte Texte dann aber richtig moderiert diskutieren und werden da tatsächlich auch viel stärker als Moderatoren im Zweifelsfall auch mit den Namen von Kollegen einsteigen in die Diskussion mit den Lesern. Also eine klare Reduktion bei besserer Moderation, um zu versuchen, das Diskussionsniveau zu heben.
Einerseits beschreiben Sie Moderation oder Moderatoren als überfordert. Sie haben ja eben auch schon ein Modell erklärt, wie man das vielleicht reduzieren könnte, indem man sich auf bestimmte Themen nur konzentriert. Aber andererseits wollen Sie auch mehr und bessere und manchmal auch härtere Moderation. Wie passt denn das zusammen?
Ich glaube, man muss sich klar machen, dass jeder Moderator einer Nachrichtenseite zurzeit da erst ein Posting hingespült bekommt über eine Ortsumgehung jetzt irgendwo im Großraum München, über die es eine Kontroverse gibt, und als nächstes ein Posting zur Ukraine. Dadurch, dass wir uns überhaupt nicht fokussieren, sondern irgendwie Kommentare zu alles und jedem irgendwie zulassen, ermöglichen wir es auch dem best aufgestellten Moderationsteam nicht, dass sie wirklich tief genug in den Geschichten drin sind. Was passiert ist, dass die Kollegen halt einfach schauen, steht da irgendwo Hitler? Schreibt da einer Mist? Also Fäkalsprache, Worte, die man nicht lesen will auf der eigenen Seite. Wirklich aber inhaltlich reinzukommen, ist halt nicht möglich, weil man viel zu viel gleichzeitig moderieren muss und eigentlich in viel zu vielen Themen drin sein müsste. Während die Leute die Texte lesen, und das sind ja, schreiben tun darunter ja höchstens 10%, ja. Die Leute, die lesen, natürlich sehr wohl eine sehr gute Moderation erwarten, weil die lesen das da unten nur, um irgendwie noch ein bisschen schlauer zu werden und Abbild einer gesellschaftlichen Debatte zu haben.
Wie ernst nehmen Journalisten eigentlich Kommentare? Werden diese nur um ihrer selbst willen zugelassen als Biotop, in dem sich Leser tummeln können? Oder beeinflusst es auch die Journalisten, nehmen sie die Kommentare ernst?
Naja, je ernsthafter das Feedback von Lesern ist und je besser argumentiert, umso ernster nimmt man es auch. Was in den Foren, die wir heute auf den Nachrichtenseiten sehen, wahrscheinlich sehr selten der Fall ist, weil sich da tatsächlich oft ein Biotop gebildet hat. Da ist es etwas, wo viele Journalisten sagen, okay, das, was da diskutiert wird, das weiß ich jetzt schon, das wird irgendwie eher nicht was sein, was mich weiterbringt, dann hören sie nicht darauf. Das heißt, es kommt wirklich extrem auf die Form an, ob die funktioniert oder nicht. Wirklich gutes und produktives Feedback von Lesern freut Journalisten.
Ja, so schwierig Kommentare auch sein können, sie bieten doch das Potenzial, die Debatte zu bereichern. Das war Stefan Plöchinger, Chefredakteur von süddeutsche.de. Und den Link zu seinem Artikel mit der Überschrift Besser reden mit unseren Lesern finden Sie unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Didn't I make you feel like you were the man? Didn't I give you nearly everything a woman can? Huh. You know I did, and each time I tell myself, self, I think I've had enough, but you stretch your stuff. We'll be right back.
She Speaks in Tongues waren das, ein sehr passender Name für diese Band, denn Frontfrau und Chefin Kate McCandless hat eine sehr wandlungsfähige Stimme. Mehr Rock'n'Roll mit feministischen Texten können Sie auf dem aktuellen Album hören, das genauso heißt wie der Track, den wir gerade hier hatten, Gloria Guitar.
Und weil die Musik unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde, können Sie sie kostenlos herunterladen. Das gilt übrigens für alle Titel, die wir hier bei Breitband vorstellen.
breitband.deutschlandradiokultur.de. Da finden Sie die vergangene Musik, das ist die Webseite dieser Sendung. Und während man über die ersten beiden Teile dieser URL trefflich spekulieren kann, ob es nicht vielleicht kürzer oder knackiger ginge, ist unumstrittig. .de passt, es gibt kaum was Besseres.
Gab, Markus, muss man sagen, es gab keine bessere Alternative, denn es werden immer mehr neue sogenannte Top-Level-Domains freigeschaltet. Seit dieser Woche gibt es .kaufen und .reisen. Etwas bekannter sind schon .berlin, .shop oder .bier. Die sind jetzt nicht unbedingt für diese Sendung geeignet oder Prost. Für unsere Website, aber bieten doch jede Menge neuer Möglichkeiten. Welche? Lauf Überland hat sich da mal Gedanken gemacht.
Bislang fand man unter den generischen, also den selbsterklärenden Top-Level-Domains so Sachen wie .edu für Education, .gov für US-Government, .mil für Militär und .org für Zusammenschlüsse jeder legalen und illegalen Art. Und darin tummelte sich alles, was auch nur irgendwie zu einer der Gruppen gehören konnte. Anscheinend soll das jetzt alles übersichtlicher werden, dass man also auf den ersten Blick erkennt, worum es sich bei einer Homepage handelt. Und da wurden jetzt also so interessante und notwendige Oberdomains eingeführt wie .gratis, .house, wie das zum Wohnen, oder .hiphop, wie der zum Tanzen. Und seit dem 3. Juli können auch alle, die mit Nachnamen Schmidt heißen, sich bei der gleichnamigen Top-Level-Domain mit einer Internetadresse anmelden. Bei .schmidt, Schmidt mit DT. Witzige Domains gab es allerdings schon immer. Doch bislang war ein gewisser Wortwitz nötig, wie zum Beispiel bei der Domain schad.de, schade gelesen, von irgendeinem Witzbold namens Sascha aus Bergisch Gladbach. Und der Gott der Bits und Bytes bewahre uns vor all den Ballermann-Humorattacken, wenn demnächst Domains auftauchen, die dann deppen.club heißen, blondes.gift oder vollmit.bier. Und aus den jugendlichen Brennpunkten vielleicht besetzt.villas.
Das war falsches Deutsch.
Naja, wer merkt das schon? Rund 1300 neue TLDs wollen die Adressverwalter der Icon jedenfalls ins Netz werfen. Und die örtlichen Registrierungsfirmen freuen sich einen Ast, weil sie ja an allem verdienen, was die Leute jetzt vor den Buchstaben hinter dem letzten Punkt eintragen lassen. Und im Großen und Ganzen scheinen die neuen generischen Top-Level-Domains gut anzukommen. Allerdings auf Kosten der alten Platzhirsche. Fast durch die Bank haben die wichtigsten Domain-Endungen der Welt, wie .com, .net und .org, inzwischen an Registrierungen verloren. Manche sprechen deshalb jetzt von einer virtuellen Immobilienblase. Für rund 30 Euro im Jahr kann man sich ja zum Beispiel unter der Top-Level-Domain .berlin einmieten. Doch während der bayerische TLD-Inhaber vorab noch auf Heimatgefühle im Browser setzt, haben die .berliner anscheinend ein Problem. Zumindest müssen sie auf Werbeaktionen zurückgreifen, um Registrierungen anzuleiern. Man schlägt sogar vor, sich mit der Telefonnummer anzumelden. 787-84234-Berlin. Dabei wabert aber grundsätzlich die Frage durch den Raum, wie sinnvoll sind all diese neuen Namen? Klar, früher, als man Internetadressen noch eintippen musste, da war es schon wichtig, dass man sich die auch merken konnte. Aber inzwischen, auf Twitter werden die Adressen via Linkverkürzer eingegeben und der Rest klickt sowieso auf die Ergebnisse von Suchmaschinen. Wozu also das Theater? Bei der Einführung der neuen Top-Level-Domains geht es um Milliarden. Von all den neuen Homepage-Besitzern, die sich bei den jeweiligen Inhabern der neuen TLDs jetzt einmieten werden. Aber vor allem geht es bei den neuen Top-Level-Domains auch um Macht. Denn wer die Top-Level-Domains besitzt, der kontrolliert natürlich auch den Zugang dazu. Deshalb hatte sich Google vorsichtshalber auch einfach mal für 101 Endungen beworben. Unter anderem hat sie .app, .blog und .search gekriegt und will die für jedermann öffnen. Amazon hingegen will die Endungen .book, .read und .music als geschlossene Veranstaltungen betreiben. Aber dafür hat das Versandhaus für alles seinen eigenen Namen nicht als Endung gekriegt. Südamerikanische Staaten hatten protestiert, da das Wort Amazon auch für den Fluss Amazonas steht, der den Kontinent durchquert. Und es gab auch durchaus andere Unzufriedenheiten mit der Auswahl der neuen Top-Level-Domains. So hat der Iran zum Beispiel sich über die Domainnamen Gay, Poker und Casino beschwert und über Wine und Bier. Ebenfalls der Iran verlangte übrigens, die neuen Domains Islam und Halal sollten unter eine zentrale Verwaltung gestellt werden. Das soll sicherstellen, dass die Vergabe der Adressen von der gesamten islamischen Glaubensgemeinschaft unterstützt werde. Die Erfolgsaussichten der Anfrage wurden von Experten kritisch beurteilt. Sicher hingegen ist, dass .gmbH nur an tatsächliche Gesellschaften mit beschränkter Haftung vergeben wird. Dafür hat die Kanzlerin sich eingesetzt. Deren Website heißt übrigens bundeskanzlerin.de. Die braucht kein Dot vor ihrem Geschäftszweig.
Ja, und wir halten es in dem Fall mal wie die Bundeskanzlerin. Unsere Seite mit allen Informationen zur Sendung finden Sie weiterhin unter breitband.deutschlandradio.de.
Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, dass jetzt diese ganzen neuen Top-Level-Domains kommen, weil ich bin so ein Domain-Hoarder. Immer wenn ich eine neue Idee habe, könnte man ja mal ein neues Blog aufmachen, kaufe ich mir als erstes die Domain, dann passiert immer nichts. Ich habe heute noch zwei spanische Domains, weil die .es, ne, auf Games, das ist ja ganz hervorragend. Habe auch, glaube ich, auch noch markusrichter.de nie verwendet. Und jetzt, wenn diese ganzen unbegrenzten neuen Möglichkeiten kommen, ich werde bestimmt demnächst mal wieder einkaufen gehen.
Hast du sowas auch noch? Nein, ich mache sowas nicht.
Die verfallen nicht, sondern du kriegst alle zwei Jahre die Nachricht. So, jetzt werden wieder 10 Euro, 50, was auch immer, fällig, weil ihre, ne, sie haben ja die Domain da. Die, und man denkt sich so, ja, braucht man die noch? Ja, vielleicht macht man das noch irgendwann.
Was willst du jetzt nächstes kaufen?
Ich bin mir noch nicht unsicher, aber ich vermute sozusagen, wenn die Wortspielmaschine im Kopf erstmal angelaufen ist, also mit Kaufen, Reisen und so, das ist, da kann man bestimmt viel machen. So, wir entlassen Sie aber jetzt erstmal. Sie finden auf unserer Seite auf jeden Fall in Kürze die Sendung auch als Podcast. Hier geben wir jetzt ab an die Nachrichten und danach an das Theatermagazin Rang 1, in dem es heute um die Festspiele in Bayreuth geht.
Vorher aber noch eine letzte Netzmusik, die von Nick and the Lions kommt.
Der Name ist ein bisschen irreführend, denn Nick ist ein junger Mann aus Baltimore, der ist allein unterwegs und der hat sich den Rest der Band dazu gedichtet.
Aber kein Problem. Taylor, it's all according to plan, behauptet er im letzten Breitband-Song, mit dem wir uns jetzt verabschieden. Ja, und wir sind Vera Linz
und Markus Richter.
Und wir sagen tschüss. Tschüss.
Walk home will never be alone.